Wir erforschen. Wir informieren. Wir organisieren. Wir argumentieren. Wir überzeugen. Wir machen. Mit deiner Unterschrift schützen wir Österreichs Trinkwasser vor PFAS-Pestiziden. global2000.at/petitionen.
Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Sieben Stockwerke, eine Fassade aus Holz, dutzende Balkone, darunter ein Café, in dem Lebensmittel und Eis verkauft werden. Das Wohnhaus im Nordbahnviertel in Wien sieht von außen durchaus einladend aus. Speziell ist daran aber vor allem, dass es die Bewohnerinnen und Bewohner selbst geplant und umgesetzt haben. Barbara Notecker war eine von ihnen. Sie ist österreichische Autorin und Wirtschaftsjournalistin und hat selbst mehr als 10 Jahre in dem Wohnhaus gelebt. Die Erfahrung war für sie so speziell, dass sie schon vor einigen Jahren ein Buch über das Projekt geschrieben hat. Sieben Stockdorf heißt es. Und kürzlich ist eine Neuauflage dazu erschienen. Heute ist Notecker zu Gast bei uns im Studio. Sie spricht darüber, was dieses Wohnhaus in Wien so besonders und nachhaltig macht, wie aufreibend und zeitintensiv es war, es gemeinsam mit 70 anderen Menschen zu planen und zu verwirklichen und warum sie sich am Ende doch entschied, wieder aus dem Wohnhaus auszuziehen. Frau Notecker, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Vor kurzem ist ja die Neuauflage Ihres Buches erschienen, Sieben Stockdorf, Wohnexperimente für eine bessere Zukunft. Und darin starten Sie, wie ich finde, mit einem recht interessanten Zitat, nämlich des US-amerikanischen Ökonoms Richard Florida, der sagt, welche Uni besuchen, welche Karriere verfolgen, wen heiraten. Alles wichtige Fragen, aber keine so bedeutend wie die wichtigste Entscheidung, die du jemals zu treffen hast, wo du leben sollst. Warum ist denn die Frage des Wohnens, also wie und wo man wohnen soll, so wichtig?
Ich glaube, das liegt daran, dass Wohnen sehr viele Bereiche unseres Lebens mit abdeckt, mit einschließt, berührt sozusagen. Es bestimmt, welche Menschen rund um uns sind, wie viele Kontakte wir haben mit anderen Menschen im Alltag, wie die Nachbarschaft ist. Das liegt alles am Wohnort. Auch welche Art von Mobilität wir haben im Alltag. Brauchen wir das Auto? Gibt es dort öffentliche Verkehrsmittel? Gibt es gute Radwege? Wie ist die Infrastruktur vielleicht für eine Familie oder auch einfach für uns Menschen sozusagen? Gibt es einen Supermarkt, den man zu Fuß erreichen kann? Also es hat sehr viele ökologische Faktoren, die das beeinflussen. Und das Dritte natürlich auch die ökonomische Frage. Wohnen kann sehr teuer sein, kann günstig sein und das alles bestimmt, wie unser Leben eigentlich ist. Wie viel müssen wir arbeiten, dass wir uns die Wohnkosten leisten? Und darum ist diese Frage, wie will ich wohnen, wo will ich wohnen, sehr wichtig eigentlich.
Sie haben es jetzt schon anklingen lassen, so diese ökologischen Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Es geht ja dabei eben nicht nur so um eine individuelle Entscheidung, sondern es hat ja auch Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, wie sich Menschen entscheiden zu wohnen. Welche Bedeutung hat das jetzt gerade aktuell, wo man über Krisen wie die Klimakrise oder Sie schreiben es auch in Ihrem Buch Vereinsamung und andere Dinge spricht?
Ich glaube gerade, was die ökologischen Folgen sozusagen oder den ökologischen Aspekt betrifft, ist Wohnen ein Riesenthema. Also der Bausektor verursacht 2/3 der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht ganz bewusst. Da geht es vor allem auch um die graue Energie, die in den Gebäuden steckt. Also alles, was Neubau ist. Also wie viel Energie muss ich aufwenden, dass ich einen Baustoff herstelle? Und das ganze Thema Bodenverbrauch spielt da eine Rolle. Und ich glaube, das wird wirklich unterschätzt. Und gerade im Bausektor kommt das schon langsam an, sozusagen. Aber wir bei unserer individuellen Wohnentscheidung spielt das, glaube ich, oft eine geringere Rolle. Und wir denken uns, okay, wenn das Gebäude halbwegs CO2-positiv gebaut ist oder irgendwie ökologisch gebaut ist, dann passt es schon. Aber das ist auch irgendwo ein Trugschluss, weil das ist nur ein Teil. Der zweite Teil ist ja, wie leben wir dann in dem Gebäude? Muss ich tagtäglich mit dem Auto in die Arbeit pendeln? Muss ich mit dem Auto in den Supermarkt pendeln? Ich lebe dann an diesem Ort im besten Fall vielleicht 30, 40 Jahre, ich weiß nicht, vielleicht mein ganzes Leben lang. Und das sind dann tagtäglich die Folgen von meiner Entscheidung, wie ich wohne.
Sie haben ja auch persönlich sehr mit dieser Entscheidung gehadert oder sich zumindest sehr viel Gedanken gemacht, wie Sie in Ihrem Buch auch sehr eindrucksvoll beschreiben. Und der Knackpunkt für Sie war Ihr erstes Kind. Könnten Sie uns beschreiben und unseren Hörerinnen und Hörern, was sich da für Sie verändert hat und wie da Ihre Gedanken dazu waren?
Ja, natürlich, wenn man ein Kind kriegt, dann überlegt man sich, das ist so ein Meilenstein irgendwo meistens im Leben und man überlegt sich, wie soll es halt weitergehen, wie sollen die nächsten Jahre mit dem Kind sein? Und sehr oft, das weiß man aus der Soziologie, beginnen Menschen so die angelernten Wohnmuster nachzumachen sozusagen. Also Menschen, die in einem Einfamilienhaus am Dorf aufgewachsen sind, die wünschen sich meistens unbewusst auch sowas für ihre Kinder. Und das war bei mir auch der erste Impuls. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, sehr verbunden mit der Natur. Ich war viel draußen. Wir haben so am Kirchenplatz gewohnt, wo ich sehr viel Freiheiten hatte. Also wir sind immer Radl gefahren am Kirchenplatz, so ganz klassisch in Oberösterreich. Und dieses Bild hatte ich irgendwo so im Kopf, dass ich das mir auch für meine Kinder wünsche. So den Freiraum, in der Natur sein, auch in einem Dorf aufwachsen, wo man die Leute kennt, wo die Leute einen selber kennen. Das war so das Idealbild. Und natürlich fängt man dann an zu suchen, auch dann am Land. Aber ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich ganz anders ist mittlerweile. Dass ich wohne doch schon auch lange in Wien. Das ist vielleicht so ein romantisch verklärter Blick ein bisschen aufs Land, man dann hat. Und was mich dann schon immer wieder sehr, ich will jetzt nicht sagen erschreckt, was mich wirklich zum Nachdenken bringt, ist einfach dieser Bodenverbrauch, der am Land passiert. So das Leben in einem Einfamilienhaus, ich konnte mir das dann eigentlich nicht vorstellen. So vom ökologischen Aspekt her finde ich das keine gute Wohnform. Und ich glaube auch sozial, glaube ich, kann man dieses Dorf auch irgendwo anders leben. Und dann bin ich nach längerem Suchen auf das Wohnprojekt Wien gestoßen.
Über das wollen wir gleich noch sprechen. Vielleicht, weil Sie jetzt immer wieder auch das Einfamilienhaus erwähnt haben. Viele Menschen sehnen sich ja nach wie vor danach. Woher kommt das Ihrer Meinung nach? Warum ist dieser Wunsch nach diesem Einfamilienhaus nach wie vor so groß?
Ich glaube, ein Einfamilienhaus kann sehr viele Bedürfnisse befriedigen. Oder es gibt vor, sehr viele Bedürfnisse befriedigen zu können, sozusagen. Also dieses Selbstbestimmte, ich habe mein Haus, da kann ich entscheiden, was da passiert. Ich bin die Frau in meinem Haus sozusagen. Ich habe einen Freiraum mit meinem Garten. Es ist auch ein Prestigeobjekt, also das zeigt auch, ich habe es geschafft, ich habe Geld und ich bin wer sozusagen. Und es ist auch verbunden mit einer Art von Dorf meistens. Also ich bin wo eingebunden und das kann sehr viele Bedürfnisse, deckt es ab. Man muss sich halt dann die Frage stellen, stimmt das? Also ist das nicht vielleicht ein Bild, das wir haben vom Einfamilienhaus, das wirklich stimmt? Oder ist es mehr so das Verklärte?
Sie haben schon gesagt, Sie sind dann weggekommen von diesem Gedanken hin zum Wohnprojekt, Wiener Wohnprojekt. Wie ist das genau abgelaufen? Wie sind Sie überhaupt darauf gestoßen und was kann man sich darunter vorstellen?
Es war eigentlich ein kompletter Zufall. Ich war als Journalistin in München eingeladen auf der Immobilienmesse. So die weltgrößte Immobilienmesse für Gewerbeimmobilien, also ganz was anderes. Und ich bin zufälligerweise dort in München in ein Wohnprojekt gekommen, weil ich eingeladen war. Und ich bin in dieses Haus hineingegangen und schon wie ich die Eingangstür aufgemacht habe, das war so eine andere Atmosphäre in dem Haus. Ich war so, man hat irgendwas gespürt, was da ist. Das war so positiv und die Leute haben sich gegrüßt. Es waren so kleine Bänke überall. Also da sind Leute gesessen, haben miteinander geredet und ich war total baff, dass es sowas gibt mitten in der Stadt. Das ist so freundliche Atmosphäre, herzlich. Und ich bin zurück dann nach Wien, habe mir gedacht, gibt es das auch in Wien? Und habe zu recherchieren begonnen und bin draufgekommen, ja, es gibt es auch in Wien. Also ein sehr bekanntes Beispiel ist ja die Sargfabrik Wien, die in den 90er Jahren entstanden ist. Aber da ist natürlich alles voll gewesen. Also die haben auch eine Warteliste mit hunderten Leuten drauf. Und durch Zufall dann bin ich auf eine Gruppe gestoßen, die gerade so ein Wohnprojekt in Planung hatten und habe angefragt und das ist dann gleich mal nichts geworden, weil die auch voll waren. Aber die waren damals noch in der Planungsphase in einem sehr frühen Stadion und da ist es oft so bei so Gruppen, dass sie die Gruppen dann wechseln sozusagen, also dass da andere Menschen dazukommen und tatsächlich ist es wer abgesprungen und dann sind wir gefragt worden, ob wir uns nicht bewerben wollen.
Das ist ja mittlerweile, glaube ich, ungefähr 12 Jahre her, glaube ich, dass diese Anfänge waren. Also 2013 ungefähr hat ja dieses Wohnprojekt begonnen. Und das spiegelt sich auch in dem Titel Ihres Buchs wieder, glaube ich, dieses Siebenstockdorf. Warum eigentlich genau dieser Name? Also was hat es damit auf sich? Was ist dieses Projekt genau?
Das Projekt ist ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Es ist eine Gruppe von Menschen. Wir sind 100 Menschen, 65 Erwachsene und 35 Kinder. und wir haben das Haus gemeinschaftlich geplant, gebaut und besitzen das jetzt gemeinsam. Sprich, wir verwalten das auch gemeinsam. Und es ist einfach ganz anders als im konventionellen Wohnbau. Also die Architekten haben für uns das Haus geplant. Also es waren so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist das Haus entstanden. Im konventionellen Wohnbau ist es ja meistens so, dass ein Architekt für die späteren Bewohnerinnen plant, die er nicht kennt. Und das ist eben bei uns anders gewesen. Sprich, es schaut schon anders aus als normale Wohnhäuser. Wir haben zum Beispiel entschieden, dass wir das Dachgeschoss für alle zugänglich machen wollen. Da gibt es keine Individualwohnungen. Da ist ein großer Dachgarten und ein Meditationsraum und Gästeapartments. Das ist ein Beispiel, wie eben das Haus anders ausschaut, wenn die Bewohnerinnen das selber planen.
Jeder soll irgendwie auch mitentscheiden können, wie das Haus dann aussieht. So dieser basisdemokratische Prozess, wie Sie ihn ja auch beschreiben im Buch. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie trifft man sich da? Wie tauscht man sich da aus? Welche Konflikte gibt es vielleicht in diesem ganzen Prozess zu entscheiden, wie das Haus dann im Endeffekt gebaut werden soll?
Ja, das ist, Sie haben gerade gesagt, basisdemokratisch. Es ist eben nicht basisdemokratisch. Ja. Genau, wir kennen das irgendwo alle so basisdemokratisch und da klingeln alle Alarmglocken sozusagen, weil man sich dann vorstellt, eine Gruppe, die stundenlang diskutiert bis in die Nacht hinein und eigentlich eh nie so eine Entscheidung findet. Das ist es eben nicht. Wir sind anders organisiert, nach einer Form, die sich Soziokratie nennt. Und da geht es nicht darum, dass alle sozusagen die beste Entscheidung das treffen, sondern man trifft die Entscheidung, die am wenigsten Widerstand erzeugt. Das ist im Prinzip ganz anders, weil man meistens einen guten Kompromiss findet. Es versucht nicht jeder, seine bestmögliche Option durchzusetzen, sondern man sagt, okay, mit was kann ich leben? Also da ist die Latte einfach viel niedriger. Und die Entscheidungen funktionieren dann ein bisschen anders eben als in der Basisdemokratie. Mhm. Genau, und dieses Werkzeug, diese Organisationsform hat uns sehr geholfen. Und viele Wohnprojekte organisieren sich auch nach der Soziokratie mittlerweile.
Wie hat das dann im Detail ausgesehen? Also wo haben Sie sich da getroffen? Wie häufig haben Sie sich da getroffen? Und wie war dann dieser Austausch mit den anderen Menschen?
Genau, also wir haben einen Bewerbungsprozess zuerst mal durchlaufen. Also es ist natürlich für die Gruppe wichtig, dass da Menschen dazukommen, die das auch wirklich wollen. Es haben sich oft Menschen beworben, die gesehen haben, wow, das wird ein tolles Haus mit tollen Wohnungen, man kann da mitbestimmen. Aber eigentlich interessiert mich diese Gemeinschaft überhaupt nicht. Und das ist eben schwierig, wenn eine Gruppe solche Menschen aufnimmt, weil doch das eine Gemeinschaft sein soll, eine Hausgemeinschaft dann später. Also es war wichtig, dass man das will und auch mit anderen in Kontakt sein möchte in der Zukunft. Also und das wurde im Bewerbungsprozess abgeklärt. Und wir mussten auch uns quasi verpflichten, dass wir eine gewisse Stundenanzahl mitarbeiten, damit dieses Projekt funktioniert. Weil es ist selbst organisiert und das bedeutet Arbeit und Engagement und Zeit. Und da kann man sich halt nicht rausnehmen. Also das muss jedem bewusst sein, der in so einem Projekt mitmachen möchte. Und natürlich auch so von der Zusammensetzung der Gruppe hat man geschaut, dass das nicht zu homogen ist. Also dass das nicht nur Familien mit kleinen Kindern sind oder so, sondern auch Ältere, Jüngere, also sprich so Studierende, Alleinstehende, größere Familien. Also dass man bis zum gewissen Grad durchmischt sind. Genau, also das war der Bewerbungsprozess. Damals war die Gruppe schon als Verein organisiert und wir hatten unseren Vereinssitz sozusagen bei den Architekten. Also die haben uns ihr Büro zur Verfügung gestellt und wir haben uns immer wieder im Architekturbüro getroffen. Und auch damals in der Planungsphase war das Projekt schon als soziokratisch organisiert. Das heißt, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, wo man sich einbringen kann. Also es ist dann nicht so, dass die ganze Gruppe von 65 Leuten über alles mitbestimmt. Also man hat dann seine Arbeitsgruppe, wo man mitarbeitet und wo auch wirklich Entscheidungen dann schon fallen. Bei ganz, ganz großen Entscheidungen wird schon die große Gruppe gefragt. Also wir hatten dann so ein Format, die Großgruppe, wo die wichtigen Sachen dann, die ganz großen, die wirklich alle betreffen, entschieden wurden. Aber ich war zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Finanzen und wir haben halt die ganze finanzielle Basis von dem Projekt auf die Beine stellen müssen.
Sie haben schon gesagt, also es kann durchaus zeitintensiv sein. Wie ist das bei Ihnen ausgegangen, neben Job, neben Familie, neben allen anderen Dingen, die man sonst im Alltag so hat?
Interessanterweise ist es mir total leicht von der Hand gegangen. Also diese Planung, die war so interessant und aufregend. Man hat so viel Energie dann plötzlich, also bei mir war das so. Weil so die Vision von dem Haus und was dann später sein wird, das trägt einen sehr lange. Wirklich, also das ist so eine gute Energie und man lernt so viele Leute kennen, nette Menschen, mit denen man dann eben ein Haus plant. Wo kann man das schon machen, dass man irgendwie mit 65 Erwachsenen ein Haus plant? Und das war wirklich eine super, super Energie, die uns voll getragen hat bis zum Einzug. Es war sehr aufregend und nervenaufreibend teilweise, weil wirklich im Bauprozess unsere Baufirma pleite gegangen ist. Das war damals die Alpine, damals, glaube ich, der größte Konkurs dieses Jahres. Natürlich hat das Nerven gekostet und es war Nervosität da, was machen wir? Also jeder hat auch schon was gezahlt, einen gewissen Anteil an Eigenmittel eingelegt. Also das ist schon ein Risiko auch. Aber es ist alles gut gegangen und wir sind eingezogen dann im Endeffekt.
Das Risiko, was sich vielleicht viele auch vorstellen, ist, wie gut kommt man dann mit den Menschen klar und zurecht, die dann auch in diesem Haus wohnen sollen? Wie ist es Ihnen da ergangen? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie sind da mit den anderen Menschen, die da einziehen wollen, auf einer Wellenlänge? Wie viele Konflikte und Streits gab es da auch in diesem Prozess?
Im Vorfeld ist es ja nicht so, dass man zusammen wohnt. Also man trifft sie, um Dinge zu entscheiden, Dinge zu planen, Ideen zu spinnen. Und da versucht man einfach eine gemeinsame Basis zu finden. Also was wollen wir überhaupt? Was wollen wir in dem Haus? Was ist unsere Vision? Also ganz wichtig ist, dass man eine gemeinsame Vision hat. Also was so über allem steht, dass man weiß, in welche Richtung man gehen will. Und natürlich, ich meine, bei eben einer gewissen Anzahl an Menschen gibt es immer Menschen, die nicht so sympathisch sind, wo die Chemie halt nicht so stimmt. Aber die Gruppe ist groß genug, dass man dann Menschen findet, die super lieb sind und mit denen man sich super versteht. Und so war es eigentlich bei uns. Also wir haben sehr schnell Anschluss zu Leuten gefunden, mit denen wir uns wirklich gut verstanden haben und bis jetzt eigentlich gut verstehen. Und natürlich gibt es immer wieder Konflikte, wobei, glaube ich, die Konflikte jetzt im Haus, wenn man dann zusammen wohnt und dann vielleicht auch merkt, okay, manches hat sich vielleicht nicht so erfüllt, was wir uns ursprünglich erwartet haben, glaube ich, sind dann mehr, wenn man näher zusammen ist, als in der Planungsphase. In der Planungsphase ist es wirklich eher diese Arbeit, die da im Vordergrund steht. Also wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen eine Baufirma beauftragen. Man muss tausende Entscheidungen treffen, ja.
Ich würde eh auch gerne gleich noch über das Wohnen sprechen. An sich dann vielleicht noch kurz davor, weil Sie gesagt haben, es ist auch Wert darauf gelegt worden, dass Menschen aus unterschiedlichen Gruppen da an diesem Wohnprojekt dann teilnehmen. Gleichzeitig gab es ja auch die Kritik, ich glaube, Sie haben sich selbst auch geäußert, dass es trotzdem sehr viele Akademikerinnen und Akademiker waren, die da zu dem Haus gekommen sind. Woran liegt das? Also war vielleicht dann doch so sehr stark der Fokus auf eben besser gebildeten Menschen, die sich dann an dem Projekt beteiligt haben?
Der Fokus von uns selber nicht, aber es haben sich einfach nur diese Menschen beworben. Also oft denkt man vielleicht, das ist, hat finanzielle Gründe, also dass eher so besser, finanziell besser gestellte Menschen sich bewerben, aber das war bei uns nicht. Also es waren auch Kreative, die vielleicht einfach ein unregelmäßiges Einkommen haben. Bei uns hat sich gezeigt, dass die Akademikerquote sehr hoch ist. Ich glaube, es liegt daran, dass man einfach diskutieren muss in so einem Projekt, dass man sie einbringen muss, dass man Ideen haben muss. Und manche Menschen sind es einfach nicht gewohnt, dass sie sprechen, sie artikulieren. Und viele Menschen haben auch die Zeit nicht dafür. Also das ist auch ein großes Thema. Du brauchst die Zeit und diese Energie, dass du das machst. Und das war so eher die Hürde. Gar nicht so das Finanzielle eigentlich. Es ist schade und man kann überlegen, wie das in Zukunft anders gehen könnte, dass auch andere Bevölkerungsgruppen, die das gern möchten, teilnehmen können.
Vielleicht können wir da zum Schluss noch darüber sprechen. Jetzt vielleicht zum Wohnen. Also Sie haben diese ganzen Hürden überwunden. Das Haus war dann fertig. Wie zufrieden waren Sie dann eigentlich mit dem Ergebnis?
Ja, total. Also es war so, wow, wie wir sind reingegangen, so haben die Schlüssel bekommen. Das war wirklich so, an einem Tag wurden dann die Schlüssel ausgehändigt. Die Maler, die haben nur gerade die Wände gemalt, weil die sind nicht ganz fertig geworden, weil es eine kleine Verzögerung gab wegen dieser Pleite der Baufirma. Aber wir haben die Schlüssel gekriegt und jeder ist dann so in seine Wohnung gegangen und es war Wahnsinn. Ja, wow, das Haus. Und es war irgendwie schöner, als wir das am Plan jemals sie überlegt haben, ja. Und es ist dann ganz was anderes, wenn du dann drinnen stehst in dem Haus und das riechst und den Ausblick siehst und dann wirklich die Nachbarn Tür an Tür, die du einfach nur von der Planungsphase kanntest, dann plötzlich neben dir wohnen. Und es war wirklich schön. Wir haben alles uns irgendwie in die Arme gefallen und wir haben angestoßen und es gab ein Fest in der Gemeinschaftsküche, die nur eine halbe Baustelle war, weil die nur nicht fertig war. Und es war super. Also die Energie war wirklich super.
Große Euphorie am Anfang. Wie war dann das Leben? Sie haben ja selbst 10 Jahre dann insgesamt dort gelebt. Wie hat sich das dann gestaltet, so der Alltag? Wie viel Austausch hat man da mit den anderen Menschen, die da in dem Haus wohnen? Es gibt ja eben viele Gemeinschaftsräume dort, wie Sie gesagt haben. Wie oft trifft man sich dann dort? Wie schaut dann so der Alltag aus?
Genau, es gibt viele Gemeinschaftsräume. Das ist so das Konzept von dem Haus, also dass man Dinge aus der eigenen Wohnung auslagern kann in Gemeinschaftsräume. Das hat einen ökologischen Aspekt sozusagen, dass der eigene Wohnraum ein bisschen kleiner ist, weil man eben Dinge auslagern kann, Tätigkeiten auslagern kann. Also wir haben 700 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche zum Beispiel eine große Gemeinschaftsküche, wo man größere Feste machen kann, sehr beliebtes Kindergeburtstag und so. Was haben wir noch? Eine Food Coop im Tiefgeschoss. Wir haben eine Bibliothek, wo man sich zurückziehen kann und arbeiten kann. Wir haben Gästeapartments am Dach. Also es ist so die Basis, dass man sich treffen kann, dass eine Gemeinschaft einen Ort hat, wo die Gemeinschaft stattfinden kann. Und beim Einzug ist es zuerst mal, ich glaube, das hat so 1-2 Jahre gedauert, bis mal jeder so seinen Platz gefunden hat und auch mal geschaut hat, okay, wie nah möchte ich den anderen sein? Also das dauert ein bisschen, bis man so den richtigen Abstand zu den anderen findet. Weil am Anfang natürlich, da war jeden Tag irgendeine Einladung und kommst zu mir und wir schauen uns die Wohnung an und ja, ich komme zu dir und wollt ihr kommen? Es war dann zu viel einfach, ja. Also das war dann richtig ein Sozialstress für mich persönlich, ja. Weil man einfach so euphorisiert ist und aufgeregt und man will alle kennenlernen, man will mit allen sich gut verstehen und irgendwie bis zum gewissen Grad präsentieren. Aber das ist voll anstrengend und ich glaube, das hat bei jedem eine Zeit gebraucht, bis jeder einfach so herausgefunden hat, wie eng möchte er das eigentlich und was ist gut verträglich mit der eigenen Familie. Und jeder hat seine eigenen Freunde, die man ja auch irgendwo pflegen möchte und treffen möchte, die Freundschaften. Und das war bei mir so. Also meine Freundinnen, die ich schon lange hatte, die haben mir dann gesagt, hey, du hast überhaupt keine Zeit mehr. Mit dir kann man nichts mehr ausmachen. Du bist einfach nur noch mehr in diesem Haus.
Also einfach diese Balance zu finden, genau, von den unterschiedlichen Kontakten, die man dann pflegt. Jede Bewohnerin, jeder Bewohner hatte ja, beziehungsweise jede Familie auch ihre eigene Wohneinheit grundsätzlich. Soweit ich das verstanden habe, ist die aber ein bisschen kleiner als vielleicht, wenn man sich jetzt woanders eine Wohnung mieten würde. Wie gut sind Sie denn selbst, beziehungsweise Ihre Familie da mit dem Platz ausgekommen, den Sie wirklich in Ihrer eigenen Wohnung dann in dem Haus hatten?
Am Anfang sind wir sehr gut damit ausgekommen und diese Gemeinschaftsräume waren wirklich ein Segen. Also Kinder waren einfach sehr, sehr viel. Wir haben einen Kinderspielraum. Im Kinderspielraum, da haben sie andere Kinder getroffen. Denen hat es sehr viel Freude gemacht, im Haus rumzugehen und bei den Freunden zu läuten. Bei uns sind auch die Gänge im Haus sehr offen gestaltet. Die sind hell, die sind großzügig. Also die Kinder haben auch wahnsinnig viel am Gang gespielt. Die haben teilweise ihre Spielsachen irgendwo am Gang getragen und dort Lego gebaut und so. Also das ist so konzipiert, dass man einfach auch das Haus nutzen kann. Ja, und so Feste haben wir oft in der Gemeinschaftsküche gefeiert. Also das ist super gut aufgegangen. Die Kinder sind größer geworden, wir haben ein zweites Kind dazu bekommen und es wurde die Wohnung dann doch irgendwann zu eng. Im Haus gab es einige Wohnungstauschs, dass Menschen ihre Wohnung getauscht haben, weil für den einen hat das nicht mehr gepasst und für den anderen das nicht mehr. Das ist super natürlich, wenn man sich gut kennt, kann man gut die Wohnung tauschen. Aber genau in der Situation, wo wir das Gefühl gehabt haben, wir brauchen jetzt eine größere Wohnung, ist es nicht gegangen. Also es war einfach keine Wohnung frei, es wollte niemand tauschen und ja.
Das war dann auch der Grund, warum Sie schlussendlich ausgezogen sind, nehme ich an. Vielleicht sprechen wir auch gleich noch darüber, kurz noch davor, was mich interessieren würde, wie läuft das mit den Mieten ab? Also wie viel zahlt man dann? Ich glaube, jeder, der in dem Haus wohnt, ist ja Mitglied von diesem Verein und über den wird das dann organisiert. Könnten Sie uns das vielleicht nochmal erklären, wie das genau dann ausschaut?
Genau, also Eigentümer des Hauses ist ein Verein, Verein für nachhaltiges Leben heißt der bei uns. Und die Bewohnerinnen und Bewohner sind Mitglied von dem Verein und zahlen dem Verein die Miete. Jeder Bewohner musste einen Eigenmittelanteil einbringen. Also da werden teilweise die Baukosten gedeckt. Das ist so wie bei einer Genossenschaft. Das bekommt man dann auch wieder zurück, wenn man auszieht, mit einem gewissen Betrag abgeschrieben und dann eben die Miete noch dazu. Interessanterweise, was wirklich gut ist in unserem Projekt, ist einfach die Miete in den letzten 10 Jahren nur geringfügig gestiegen. Also wie wir eingezogen sind, war die Miete so im Schnitt vom Wiener Wohnungsmarkt. Also nicht besonders billig, auch nicht besonders teuer, ja. Aber in den letzten 10 Jahren ist sie nicht so gestiegen. Also jetzt relativ gesehen haben wir eine total günstige Miete mittlerweile, weil einfach der Wiener Wohnungsmarkt so gestiegen ist. Das ist natürlich super an seinem Projekt.
Es gab ja, wie Sie gesagt haben, viele dieser Gemeinschaftsräume. Ich glaube, worüber wir noch nicht gesprochen haben, war auch einen Garten, den es gegeben hat oder beziehungsweise gibt. Und auch sowas wie eine Kreislerei, wo die Menschen auch Lebensmittel einkaufen konnten. Wie beliebt waren denn diese Dinge bei den Bewohnerinnen und Bewohnern?
Solche Einrichtungen, die nach außen gehen, sind total beliebt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Also die Kreislerei ist der Salon am Park. Das ist so, da gibt es Brot, Frisches und Mehlspeisen und Kaffee und Kuchen. Und das ist so wirklich ein Treffpunkt vom Kretzel geworden. Also es ist auch für die umliegenden Häuser sehr, sehr wichtig, dieses kleine Café. Und es belebt einfach so den Platz vor dem Haus. Man trifft auch andere Menschen von anderen Häusern. Es ist total nett dort. Und auch der Garten, wir teilen den mit dem Nachbarhaus. Also haben wir Hochbeete, wo man sich anmelden kann, wenn man ein Hochbeet will. Das ist dann eigentlich immer voll sozusagen.
Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben dann die Entscheidung getroffen, doch auszuziehen, weil Ihnen der Platz zu klein geworden ist in der Wohnung. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung denn gefallen?
Ja, also ein Wohnprojekt ist halt kein Haus, wo man einfach wieder auszieht. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung für uns gewesen. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich da jemals ausziehe, weil ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Aber es ist dann einfach diese, man muss halt dann schauen, wie geht's dir selber dann? Und wenn du zu wenig Platz hast, zu wenig Raum, wo du dich erholen kannst, ist es schwierig dann. Und wenn es halt keine Möglichkeit im Haus gibt, dann muss man diese Entscheidung treffen, was ist jetzt wichtiger? Ist die Gemeinschaft wichtiger oder doch dann ich und meine Familie, dass wir trotzdem einen guten Platz haben, wo wir zur Ruhe kommen und uns erholen können und Freunde einladen können? Und wir haben uns einfach für das Zweite dann entschieden. Genau. Aber wir sind nach wie vor sehr verbunden mit dem Haus. Also wir sind nach wie vor Mitglieder im Verein. Wir haben einen Schlüssel vom Haus. Also wir können alle Gemeinschaftsflächen nutzen. Wir sind auch immer wieder dort. Wir haben Freunde dort, die wir besuchen. Die Kinder gehen hin, besuchen ihre Freunde. Wir fühlen uns sehr verbunden mit dem Haus. Und ich bin sogar noch in einer Arbeitsgruppe dabei. Also aber weil es mir einfach Spaß macht. Und ich helfe da manchmal mit. Und es ist nett, die anderen zu treffen.
Sie haben eben noch versucht, die größere Wohnung irgendwo noch im Haus zu bekommen, aber ja, es war jetzt einfach nichts frei. Vielleicht versuchen auch andere Menschen von außerhalb da irgendwo eine Wohnung zu bekommen. Wie groß ist denn das Interesse generell jetzt an diesem Projekt? Also ich nehme an, es ist jetzt generell voll, jede Wohnung ist da besetzt. Wie viele Aussichten hat man denn da, wenn man sich versucht, dafür eine Wohnung zu bewerben und wie läuft denn das überhaupt ab dann?
Ja, ich meine, die Wohnprojekte haben sehr wenig Fluktuation. Also die Leute gehen nicht so schnell wieder weg, wenn sie dann dort sind. Ich glaube, weil es einfach doch ein super Wohnen ist. Darum sind die Chancen, dass man in einem bestehenden Wohnprojekt aufgenommen wird, gibt es auf jeden Fall, weil auch bei uns sind Wohnungen frei worden, zum Beispiel meine Wohnung. Aber es ist wahrscheinlich leichter, wenn man sich einem Projekt, das gerade in Planung ist, anschließt. Und da gibt es super Projekte, die in Planung sind. Es gibt in Wien einiges und mittlerweile gibt es einige Projekte. Genau, es gibt eine Initiative, die ein Verein, der Wohnprojekte, die Wohnprojektszene vertritt. Das ist die Initiative für gemeinsam Bauen und Wohnen. Vielleicht einfach mal dort auf der Homepage schauen. Die haben alle Projekte aufgelistet, die es gibt in Österreich, auch die in Planung sind. Man sieht da immer wieder, wenn Projekte neue Leute suchen. Also das ist wahrscheinlich die bessere Adresse, als jetzt so in einem einzelnen Wohnprojekt vielleicht wie bei uns anzufragen. Aber generell das Interesse ist sehr, sehr hoch. Also wir haben im Schnitt sicher eine Bewerbung pro Woche, nach wie vor. Also wir haben auch keine Warteliste mehr, weil es sinnlos ist, wenn da hunderte Leute auf der Warteliste stehen und eigentlich in den letzten 10 Jahren sind 3 oder 4 Wohnungen frei geworden, die wir nach extern vergeben haben. Und auch so das Interesse international ist sehr hoch an unserem Haus. Also wir haben Zeiten gehabt, wo wir wirklich im Durchschnitt auch eine Führung pro Woche hatten. Also von allen möglichen Menschen aus der ganzen Welt. Also es waren sogar Leute aus China, aus Chile, aus USA, also da quer über den Globus verteilt. Das sind Leute von der Uni, Architekten, Forscher, einfach Interessierte. Ja, also es ist sehr medial breit, war sehr in den Medien, das Projekt sozusagen. Und das Interesse ist sehr hoch, einfach anders zu wohnen. Und das ist schön, dass das wieder in Wien stattfindet, wo Wien doch eine Vorreiterrolle immer schon hatte im Wohnbau.
Also da ging es dann darum, wie dieses gemeinschaftliche Wohnen aussieht in der Praxis oder was so die ökologischen Aspekte des Hauses sind oder die architektonischen, also ganz unterschiedliche Aspekte eben bei diesen Führungen. Oder was war da so der Fokus meistens, wofür sich die Leute interessiert haben, die da auch von außerhalb gekommen sind?
Ja, das sind unterschiedliche Aspekte, die die Leute interessiert haben. Architekten interessiert meistens, also wie ist das geplant, wie plant man die Gemeinschaftsflächen, wo befinden sie die im Haus, warum sind die oben? Am besten Stück quasi des Hauses, am teuersten Platz. Warum ist dann die nicht unten? Aber genau das macht den Erfolg ja aus, nämlich dass die Gemeinschaftsflächen nicht im letzten Winkel irgendwie sind, wo es nicht so hübsch ist und wo der Architekt nicht mehr gewusst hat, was er da jetzt reinmachen soll, sondern eben oben an der besten Stelle des Hauses. Das interessiert Architekten sehr. Soziologen interessiert, wie organisiert sich die Gemeinschaft? Also wie können 100 Menschen ein Haus gemeinsam bauen? Also wie ist es? Wir haben auch immer wieder Nachhaltigkeitsforscher hier, die schauen, macht es einen Unterschied, wenn Menschen sich kennen in ihrer Lebensführung? Also leben die nachhaltiger? Und was bewirkt so ein Haus in puncto Nachhaltigkeit? Ja, und so ist es halt so, dass, also, wir haben auch Politiker oft da gehabt, also wo es wirklich um Wohnbaupolitik dann geht, ja, also wie macht die Stadt das, dass sie solche Projekte fördern kann und dass solche Projekte stattfinden können. Also jeden interessiert ein bisschen was anderes. Und auch viele Leute, die einfach selber gerne in so einer Gemeinschaft leben möchten. Das ist auch, also einfach Gruppen, die selber vielleicht ein Wohnprojekt machen möchten und die sich das mal anschauen möchten.
Punkto Nachhaltigkeit, gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse? Also hat das Auswirkungen dann auf die Nachhaltigkeit, wie sich Menschen im Alltag dann verhalten vielleicht, wenn sie in so einer Gemeinschaft leben?
Ja, also da gibt es Studien darüber, dass das eine Auswirkung hat, ja. Wir haben im Haus einfach eine gewisse Infrastruktur, wo einfach ein nachhaltiges Leben leichter wird. Wir haben einen riesengroßen Fahrradraum im Erdgeschoss. Wir haben auch einen Preis mal dafür bekommen, ich glaube den Umweltpreis der Stadt Wien, wo wir auch Lastenräder gemeinsam teilen. Wir haben ein gemeinsames E-Auto angeschafft. Wir haben die Food Coop im Untergeschoss, wo Bauern einfach aus der Umgebung frische Lebensmittel liefern. Und es ist auch so die Information, die man austauscht untereinander. Es ist sehr das Wissen, das man weitergibt. Man lernt sehr viel von den anderen, weil sich jeder für das Thema irgendwo interessiert. Also ich zum Beispiel, das kannte ich gar nicht. Viele Nachbarn haben das gemacht, Home Exchange, also Urlaub mit Home Exchange zu machen. Das haben wir dann auch mal ausprobiert. Ja? Aber das wusste ich dann durch die Nachbarn irgendwo. Und so ist es, dass man einfach immer wieder einen neuen Input bekommt.
Urlaub mit Home Exchange, wie kann man sich das vorstellen?
Dass man einfach die Wohnung tauscht mit einer anderen Familie. Die ist dann in deiner Wohnung und du bist in deren Wohnung sozusagen. Mhm. Ja, und so spielt es schon eine Rolle. Und für viele nachhaltige Praktiken, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel das Teilen von Dingen, Tauschen von Dingen, Ausleihen, ist es gut, wenn man die anderen kennt, wenn da eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Und bei uns ist es wirklich total üblich, dass Menschen, die irgendwas suchen, was sie sich vielleicht jetzt nicht kaufen würden oder einfach mal fragen im Haus, hey, hat das irgendwer? Kann man das irgendwer borgen? Und das ist ganz normal. Also das ist nicht peinlich oder irgendwie unangenehm oder so, sondern es wird einfach gefragt, hey, hat irgendwer eine Heißklebepistole oder Ski oder Eislaufschuhe oder so? Und man borgt sich das aus.
Sie haben ja schon vor 8 Jahren circa das erste Buch zu dem Thema veröffentlicht. Jetzt kürzlich ist die Neuauflage erschienen. Warum hat es die denn gebraucht? Warum haben Sie da noch einmal sozusagen ein Buch herausgegeben zu dem Thema?
Genau, es ist ein bisschen überarbeitet. Also es ist ähnlich, aber aktualisiert. Es hat sehr viel getan in dem Bereich in den letzten 8 Jahren. Es sind sehr viele neue Projekte entstanden. Es wurden neue Erfahrungen gemacht durch diese neuen Projekte und das ist ins Buch eingeflossen. Und der Hauptgrund war, dass es eigentlich ausverkauft war, das Buch. Also es hat sich so als Standardwerk für gemeinschaftliche Wohnprojekte etabliert. Und der Verlag hat dann gesagt, wir möchten es eigentlich verfügbar haben, dass das nach wie vor verfügbar ist. Und sie haben mich gebeten, ob ich es überarbeiten kann, was ich natürlich gern gemacht habe. Und es ist immer wieder schön, wenn ich Menschen treffe, die mein Buch gelesen haben und dann so inspiriert waren und selber irgendwo sich überlegt haben, ein Wohnprojekt zu gründen. Und witzigerweise, der erste Mensch, der das Buch gelesen hat, das war mein Lektor. Und der war so begeistert, dass der wirklich tatsächlich selber ein Wohnprojekt gegründet hat. Also das ist urschön dann.
Wir haben ja gegen Anfang über das Thema gesprochen, wie vielleicht auch andere Menschen, die jetzt keinen akademischen Hintergrund haben, von solchen Projekten angesprochen werden könnten. Was für Ideen, was für Konzepte gibt es da Ihrer Meinung nach noch, um vielleicht auch solche Gruppen dann für solche Wohnprojekte zu begeistern?
Also es gibt ein Projekt in der Schweiz, Mehr als Wohnen heißt es, das ist eine Genossenschaft. Die haben wirklich versucht, dass sie viel genossenschaftlich auf Genossenschaftsebene organisieren, von der Organisation her, dass man sich selber nicht so stark einbringen muss. Und ich glaube, das ist dann ganz gut gelungen. Also dass, ich glaube, Wohnprojekte müssen versuchen, dass sie die Ressourcen ein bisschen sparen von den Leuten. Man muss das irgendwie vereinbaren können, sozusagen mit dem Job und mit der Familie und dass man einfach nicht so viel selber macht. Und es gibt jetzt wirklich ein super Erfahrungswissen in den letzten 10 Jahren. Die Szene ist einfach sehr gut blühend geworden. Also das Wohnprojekt Wien war so der Auftakt wieder zu einer neuen Generation an Wohnprojekten. Es hat einige Projekte so in den 70er, 80er, 90ern gegeben, aber dann ist wenig gekommen sozusagen. Und jetzt eben das Wohnprojekt Wien war so das erste und es in den letzten 10 Jahren sind sicher 20, 30 neue Projekte entstanden. Und da gibt es viel Wissen mittlerweile, viel, wie soll ich sagen, Erfahrung, die man nutzen kann, was man besser machen kann.
Wir können also davon ausgehen, dass auch in Wien noch einiges dazukommen wird zu dem Thema. Vielen Dank Ihnen, Frau Notecker, auf jeden Fall für das spannende Gespräch. Danke, dass Sie heute bei uns im Studio waren.
Gerne.
Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns doch gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. In 2 Wochen gibt es dann wieder die nächste Folge Edition Zukunft. Ich hoffe, dass ihr auch da wieder dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wir erforschen, wir informieren, wir organisieren, wir argumentieren, wir überzeugen, wir machen. Mit deiner Unterschrift schützen wir Österreichs Trinkwasser vor PFAS-Pestiziden. Global 2000 AT/Petitionen.